Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
Sabine Kropp, Professorin für Politikwissenschaft an der FU Berlin, dort mit einem besonderen Blick auf das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Wir schauen auf die Themen des Tages. Wir haben aber erstmal ein Wort des Jahres heute bekannt gegeben von der Gesellschaft für deutsche Sprache. Das ist ja dieses alljährlich gewählte Wort. Und in diesem Jahr, Frau Kropp, ist es das Wort Krisenmodus. Fast schon zu naheliegend, oder?
Ja, betrifft jeden in vielen Politikfeldern. Wir machen eigentlich nichts anderes mehr als Krisenbewältigung, beziehungsweise wir laufen langfristigen Lösungen hinterher. Insofern ist es vielleicht nicht gerade überraschend.
Ich war ganz kurz verwirrt, ob es das Wort des Jahres oder das Unwort des Jahres ist. Aber es ist das Wort des Jahres, würde aber für beides ganz gut herhalten, oder?
Ja, Krise ist ja nicht unbedingt was Positives, es sei denn, man geht gestärkt daraus hervor. Vielleicht finden wir ja dann bald eine Wendung, in der das Positive wieder zum Vorschein kommt.
Ich fürchte, dass wir aber auch erstmal hier mit Blick auf die Themen des Tages heute den Krisenmodus einschalten müssen. Wir schauen auf den Haushalt, die Frage, wie die Koalition da zusammenfindet oder auch nicht. Wir schauen auf die SPD, die hat nämlich ab heute ungefähr seit einer Stunde ihren SPD-Parteitag. Das sind zwei unserer Themen heute. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und sage schönen guten Tag an das Radiopublikum und an alle, die uns heute im Podcast hören. Wir schauen auf die Themen, die Debattenthemen dieses Tages und da ist ein Thema weiterhin auf der Liste, weil es eben weiterhin ungelöst ist, die Haushaltsfrage. Bei mir ist Sabine Kropp, Professorin an der FU Berlin für Politikwissenschaft. Es ist ja jetzt die Entscheidung gefallen, wir schaffen das parlamentarisch in diesem Jahr nicht mehr, das wird erst 2024 was. Jetzt erstmal die Frage an die Politikwissenschaftlerin, die sich natürlich auch mit politischen Prozessen auskennt und die auch bewerten kann. Ist das sträflich, weil man da ein drängendes Problem nicht vom Tisch kriegt? Oder ist es eben auch in einem parlamentarischen Sinne gut, dass wir nicht schon wieder so ein Eilverfahren haben, letzter Drücker, Sondersitzung kurz vor Weihnachten?
Ja, leider ist es beides, was auch das Dilemma der Ampelkoalition verdeutlicht. Es ist in gewisser Weise sträflich, weil man die Bürger in die Weihnachtspause schickt mit einer hohen Ungewissheit. Die Unternehmen wissen nicht, wie geht's weiter. Das wird nicht gerade dazu beitragen, dass das ohne dies schon ramponierte Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Koalition steigt. Und es ist auf der anderen Seite aber auch nötig, eine Lösung herbeizuführen, die dann Bestand hat und die nicht, wie wir so häufig gesehen haben in den letzten zwei Jahren, immer wieder nachverhandelt werden muss, weil sie handwerklich nicht gut aufgesetzt ist.
Ja, oder dass ein Abgeordneter der CDU, so wie das der Abgeordnete Heilmann beim Heizungsgesetz gemacht hat, nach Karlsruhe geht und sagt, wir hatten als Parlamentarier gar nicht genug Zeit, uns das in Ruhe anzuschauen. Das kann ja sogar auch dann wirklich richtig parlamentarisch nochmal scheitern. Ne? Das haben wir ja erlebt.
Genau dieses. Und dann wäre eine neue Lösung gefragt und die Koalition hätte ein neues Legitimationsproblem.
Jetzt sitzen diese drei Herren, das kann man so sagen, sind ja vor allem diese drei Herren, die zusammensitzen, der Bundeskanzler Olaf Scholz, der Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen und Finanzminister Lindner von der FDP, seit Tagen zusammen immer wieder. Das ist ein bisschen so, kann man das sagen, so ein bisschen so wie die neuen Koalitionsverhandlungen zur Halbzeit?
Ja, da ist was Wahres dran, denn die Koalition ist gezwungen, unter dem Diktum des Haushaltsurteils des Verfassungsgerichts ihre Ziele neu auszuhandeln. Normalerweise stehen ja diese Ziele im Koalitionsvertrag. Sie werden heruntergebrochen, mehr oder weniger sorgsam. Und jetzt steht man vor der Situation, dass man hier neu gewichten muss und die Politik mit einer Prioritätensetzung neu ausrichten muss. Das ist bei drei Koalitionspartnern, die so unterschiedliche Ziele verfolgen, nicht einfach.
Und stellt nochmal so ein bisschen eigentlich auch diese ganze Mühe in Frage, die sich da ja eben nicht nur die drei, sondern ganze Verhandlungsdelegationen wochenlang gemacht haben nach der Bundestagswahl 2021 und einen ja wirklich buchdicken Koalitionsvertrag vorgelegt haben, der ja schon, wenn man es ehrlich besieht, vorher schon in weiten Teilen jetzt vielleicht nicht obsolet wurde, aber ja in großen Teilen von der Wirklichkeit umzingelt wurde, um es mal mit den Worten von Robert Habeck zu sagen.
Ja, die Koalitionsverträge sind in den vergangenen Jahrzehnten immer detaillierter, immer ausführlicher geworden. Sie haben Buchstärke, wie Sie gesagt haben. Sie sind dadurch auch ein Konglomerat aus Wichtigen und Unwichtigen. Das ist so, weil man die unterschiedlichen, sehr feingliedrigen Interessen der jeweiligen Parteiklientel in den Koalitionsvertrag hineinbringen möchte. Er muss ja auch auf Parteitagen oder aber per Mitgliedervotum bestätigt werden. Und gleichzeitig versuchen Koalitionsverträge, Koalitionspartner, die so weit auseinanderliegen, auch in den Zuständigkeitsbereichen des jeweils anderen ihre eigenen Anliegen im Koalitionsvertrag zu fixieren. Das hat also auch eine Art Überwachungsfunktion.
Mhm. Und eine, die noch zeitgemäß ist, also die passt. Ich meine, wir sehen es, nehmen wir mal ein Beispiel bei der Kindergrundsicherung. Ich glaube, diese Idee oder diese These ist nicht weit hergeholt. Wenn das nicht im Koalitionsvertrag stehen würde, dann hätten die Grünen jetzt wahrscheinlich überhaupt keine Chance, dieses Projekt überhaupt noch voranzubringen.
Ja, und sie werden auch Schwierigkeiten haben, weil es von der Zeit, ich würde nicht sagen überholt ist, aber so wie es aufgesetzt ist, eben mit hohen Verwaltungskosten einhergeht. Ob es zeitgemäß ist, Koalitionsverträge so auszuhandeln, das sei dahingestellt. Aber man muss dazu sagen, in einer Zeit, in der sich die Krisen derartig überlagern, ist das, was man vor 2 Jahren aufgeschrieben hat, eben nicht mehr zeitgemäß. Und das sklavische Festhalten an den Zielen, die dann aufgelistet sind, brächte eine handlungsfähige Politik eben auch nicht unbedingt weiter.
Ich habe das in Erinnerung, Sie wissen das wahrscheinlich detailliert, aber kann es sein, die Große Koalition, also die erste 1966, dass die sich so einen 2-Seiten-Brief geschrieben haben, wo sie grob gesagt haben, was sie so miteinander vorhaben?
Ja, also es fing an in der Bundesrepublik in den 60er Jahren, also schon vorher mit Briefwechseln, die dann hin und her getragen wurden zwischen den Parteivorsitzenden. Das waren sehr knappe Absichtsbekundungen. Was wichtig ist für Koalitionen, sind die Kooperationsregeln. Also man darf sich nicht wechselseitig überstimmen. Man bringt Anträge entweder zusammen ein, aber nicht gegen den Willen des jeweils anderen. Man überstimmt sich nicht im Kabinett und so weiter. Und man fixiert auch zum Beispiel einen Koalitionsausschuss, der in der Lage ist, Konflikte aufzuschnüren, sorgt also für ein anständiges Regierungshandwerk. Und wir sehen ja auch, selbst wenn das fixiert ist im Koalitionsvertrag, muss es nicht unbedingt funktionieren.
Als Sie gerade das Stichwort Koalitionsausschuss nannten, musste ich natürlich auch an Sitzungen denken, die ja tagelang mitunter gingen, ja, also wo man unterbrochen wurde, weil noch Auslandsreisen anstanden. Ich glaube, damals in die Niederlande oder das niederländische Kabinett zu Besuch kam, ich weiß es gar nicht. Aber das zeigt ja doch mal, also bei der Frage des Verfahrens, auch ganz konkret, wie wir jetzt zum Beispiel da rauskommen. Wir haben ja eigentlich in der Demokratie, wie sie verfasst ist, dafür Regelungen, Gremien. Also wir haben ja beispielsweise den Deutschen Bundestag. Würde das nicht eigentlich sehr für eine Reparlamentarisierung sprechen? Also dass wir sagen, wir tragen es dorthin, wo es dann am Ende ja auch entschieden wird. Wir sagen, wir haben ein Haushaltsloch, lass uns gemeinsam diskutieren, was sind die besten Möglichkeiten, wie viel können wir sparen, wo müssen wir möglicherweise Steuern erhöhen, wo müssen wir vielleicht von den Plänen, die wir hatten, Abstand nehmen, dass man es auf öffentlicher Bühne, in Ausschüssen, aber eben dann auch im Plenum diskutiert. Damit hat man natürlich viel transparentere Möglichkeiten, Politik auch dann Bürgern verständlich zu machen, als jetzt ein Koalitionsausschuss, der dann mit unter 20 Stunden hinter verschlossenen Türen tagt.
Das ist der alte Vorwurf gegenüber Koalitionsausschüssen. Gleichwohl sind sie überall präsent, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Demokratien, parlamentarischen Demokratien, die Mehrparteiregierungen haben. Regierungen brauchen eine Möglichkeit, außerhalb des Raumes des Parlaments, wo ja auch die Opposition zugegen ist, vertraulich Kompromisse zu schnüren und auch unter Einbindung nicht nur der parlamentarischen Ebene, sondern der Regierung, aber auch der Partei. Denn auch die Parteiführungen müssen ja dafür sorgen, dass ihre Parteimitgliedschaft bei der Stange bleibt. Ansonsten ist das Regierungsgeschäft auch in Frage gestellt. Also insofern würde ich sagen, es ist schon notwendig, aber wenn man einen Koalitionsausschuss ohne den Willen bespielt, tatsächlich zu einem Kompromiss zu kommen und keinen gemeinsamen Nenner findet, dann sind natürlich auch solche Instrumente letztlich obsolet.
Die SPD trifft sich zum Parteitag seit einer guten Stunde, seit anderthalb Stunden. Der erste richtige Parteitag seit Corona. Und der hat es auch gleich richtig in sich. Wir sprechen darüber mit der Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp, die heute mein Gast ist. Und zugeschaltet ist auch Frank Kapelan aus unserem Hauptstadtstudio. Jetzt aber live dort vor Ort auf dem SPD-Parteitag. Frau Kropp, fangen wir vielleicht gerade mal mit diesem Gedanken an, den wir auch gerade besprochen haben. Der Haushalt, diese Haushaltskrise ist nicht gelöst. Scholz kommt also mit leeren Händen zu diesem Parteitag. Dann streikt auch noch die Bahn. Also es sind irgendwie nicht die allerbesten Verhältnisse. Man könnte aber auch sagen, vielleicht ist es ganz gut, dass er jetzt noch nicht mit einem vielleicht dann schmerzhaften Kompromiss auf diesen Parteitag gehen muss.
Ja und nein. Er hat insofern etwas, ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt noch Schonfrist hat, in der Debatte, aber er kann auf der anderen Seite dann die nachgelagerten Diskussionen über das, was in den Verhandlungen mit den anderen beiden Koalitionspartnern herauskommt, eben nicht aufwarten. Also er muss die ex post dann eben nochmal verteidigen.
Mhm. Er hat keine Schonfrist mehr. Fragen Sie sich, ich frage mal Frank Capellan, auf diesem Jahr jetzt gerade erst begonnenen Parteitag, wie würden Sie das denn einschätzen?
Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Die Schonfrist, die ist abgelaufen. Er müsste eigentlich jetzt hier was vorlegen können. Und das hört man jetzt auch in den Reden, die hier gerade laufen, immer wieder, dass das erwartet wird. Da wird immer wieder davon gesprochen, welche Investitionen wir bräuchten in Deutschland. Und da würde man natürlich eine Antwort erwarten vom Bundeskanzler. Wo soll das Geld denn herkommen? Lars Klingbeil, der SPD-Vorsitzende, hat eben eine kämpferische Rede gehalten. Und da hat er gesagt, wir reden jetzt hier, ob wir für 2024 eine halbe Notlage oder eine ganze Notlage haben. Guck doch mal in die Ukraine, was das los ist und was das für uns alle bedeutet. Da ist doch ganz klar, wir brauchen Geld. Und da hörte man auch so die Hoffnung noch raus, dass da in den Gesprächen zwischen Scholz und dem Finanzminister Christian Lindner und Robert Habeck, dass da heute doch noch was gehen könnte. Heute Nachmittag hocken die wieder zusammen. Im Moment ist der Kanzler gerade hier, dass da noch was gehen könnte in Sachen Lockerung der Schuldenbremse. Aber Lindner sträubt sich da ja. Er will nicht erneut die Notlage haben. Aber die Erwartung ist eigentlich schon groß, dass in dieser Richtung noch was kommt und der Kanzler morgen, wenn er dann redet, um 10 doch was vorweisen könnte.
Mhm. Lockerung der Schuldenbremse, das wäre ja sozusagen, wenn man sich das anschaut, was da zur Diskussion steht, Frank, die gemäßigte Position. Es gibt ja auch die Jusos, die sagen, ganz weg mit der Schuldenbremse.
Absolut.
Wie brenzlig kann das werden für die Führung der Partei?
Also ich glaube nicht, dass das zum Eklat führt. Wir haben jetzt eben gerade vor wenigen Minuten hier Philipp Thürmer, den neuen Juso-Vorsitzenden, gehört. Und das war ja der, der schon im Vorfeld gesagt hatte, lieber Olaf, wenn du in deiner Wagenburg da im Kanzleramt noch was mitbekommst, dann besinne dich doch darauf zurück, wofür die Sozialdemokraten stehen, ändere deinen Kurs. Und der hat genau das jetzt gerade auch gefordert, Schuldenbremse muss komplett weg. Aber so weit geht in der Führung der SPD niemand und ich glaube, man hat da auch gute Karten. Also angesichts dieser Misere, in der man gerade steckt, da relativ kleine Brötchen zu backen und zu sagen, ja, Schuldenbremse, wir müssen daran, wir können eine spezifische Notlage ausrufen, aber alle wissen ja, dass das mit der FDP nicht zu machen ist. Natürlich wird hier sowieso nichts beschlossen, was man in dieser Koalition wirklich sofort umsetzen könnte. Da geht es um Programmatisches für die nächste Bundestagswahl. Aber auch da glaube ich kaum, und das war in den Reden von Klingbeil und Saskia Esken eben zu hören, da glaube ich kaum, dass man da eine generelle Aufgabe der Schuldenbremse irgendwie zum Ziel setzen würde. Man will sie reformieren.
Sabine Kropp, das ist ja nicht das einzige Streitthema. Wie schauen Sie auf den SPD-Parteitag? Also welche Fragen stehen da jetzt eigentlich gerade für die SPD auf der Tagesordnung, bei der sie sich eigentlich in irgendeiner Form auch positionieren muss?
Ja, ich finde es sehr schwer für die SPD, denn der herkömmliche Politikstil, der ja lange Zeit praktiziert wurde und den man wahrscheinlich auch weiter praktizieren wollte, war, Verteilungspolitik zu betreiben und damit sicherzustellen, dass alle Interessen, die in der Regierung vertreten sind, eben auch mit irgendeinem Zuwachs finanziert werden können. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Das heißt, das ist ein Ende der Verteilungspolitik. Deswegen steht auch die Schuldenbremse in Rede, vor allem vom linken Parteiflügel, aber eben auch von den Jusos. Aber die Schuldenbremse zu ändern, bedeutete ja eine Zweidrittelmehrheit in beiden parlamentarischen Kammern, und also im Bundesrat und im Bundestag. Und diese Zweidrittelmehrheit ist nicht in Sicht. Und solange sich die FDP sträubt, ist sie gleich gar nicht in Sicht. Also von daher wird man versuchen müssen, zum Beispiel sozialstaatliche Programme entweder zu reformieren, effizienter zu machen, von einigen Positionen abzurücken. Und das wird ein hartes Ringen geben innerhalb der Partei.
Mhm. Zumal, ich meine, das
absolut.
Ja, Frank, bitte.
Ja, da würde ich absolut zustimmen. Das hat man jetzt auch schon gemerkt. Das wird ein hartes Ringen in der Partei. Lars Klingbeil hat sich immer wieder auf die Union natürlich eingeschossen, auf Friedrich Merz. Friedrich von gestern hat er ihn genannt, weil er eben an den Sozialstaat ran wolle. Bürgergeld etwa, Streichungen, die da in Rede stehen. Und das können die Sozialdemokraten nicht machen. Auf der anderen Seite wissen sie aber auch, dass bei diesem Riesenposten, den der Sozialstaat da im Etat ausmacht, dass man da doch eben an der einen oder anderen Stelle rangehen muss. Was ich interessant fand, wie Lars Klingbeil versucht hat, die Partei so ein bisschen aufzubauen. Man liegt bei 14%, man stellt den Kanzler, das wurde immer wieder betont und gelobt und wie toll das alles sei und was die Ministerriege alles macht. Aber die Aussichten für die Zukunft sind doch düster. Und er hat dann gesagt, wir müssen wieder uns besinnen auf sozialdemokratische Werte und auf die Leute, die wir ansprechen wollen. Ich möchte kurz ein Beispiel einspielen. Transformation, sagt er, das ist eine Chance. Und wenn die Leute jetzt sagen, im Rahmen dieser Transformation werden auch Industriebereiche abwandern aus Deutschland, dann werde er als Sozialdemokrat, als SPD-Chef das nicht akzeptieren.
Ich kann dieses Dahergerede nicht ertragen. Das wird niemals die Position der SPD sein. Wir kämpfen an der Seite der Unternehmen, der Beschäftigten für eine starke Industrie in Deutschland. Wir wollen, dass hier die Arbeitsplätze der Zukunft entstehen. Wir kämpfen um jeden Industriearbeitsplatz, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist unsere Aufgabe und unsere Haltung in diesem Land.
Ja, und da hatte der SPD-Vorsitzende Klingbeil den Saal wirklich im Griff, genauso als es um die Themen Sozialstaatsabbau ging.
Mhm. Aber das ist ja interessant. Wahrscheinlich würde Robert Habeck das für sich auch in Anspruch nehmen, Frau Kropp. Man sieht ja auch, Teile seiner Politik sind genau darauf gerichtet. Also dieser Transformationsfonds, der jetzt eben da so in Frage steht, war ja eben vor allem auch ein Fonds, um die Industrie zu stützen in diesem Umbauprozess. Aber das wirft ja auch ein bisschen die Frage auf bei diesem aufgesplitterten Parteienspektrum. Und wir haben ja mit der Bewegung Sarah Wagenknecht ja wahrscheinlich einen weiteren Player bei den nächsten Wahlen dabei. Wo ist denn da eigentlich der Platz und ist da noch genug Platz für eine, ich wage es ja kaum zu sagen, Volkspartei SPD?
Ja, sie ist mit 14% im Augenblick ja in einer Situation, dass man den Begriff der Volkspartei in Frage stellen kann. Und sie sagen es, das Wählerspektrum ist sehr stark aufgesplittert in unterschiedliche Gruppierungen. Die Idee, dass die Sozialdemokratie auf der einen Seite wieder sozioökonomisch etwas stärker nach links rückt, wird durch die Haushaltspolitik konterkariert. Auf der anderen Seite, wenn sie in der Migrationspolitik stärker nach rechts rücken sollte, dann ist da Sarah Wagenknecht mit ihrem Bündnis. Und die SPD-Wähler sind ja in den vergangenen Wahlen auch zur CDU und zur AfD gewandert in Scharen. Also es wird schwierig, zwischen diesen unterschiedlichen Bedürfnissen und Konfliktachsen die eigene Positionierung glaubwürdig zu fixieren und das mit der Partei und den verschiedenen Flügeln der Partei.
Mhm. Frank Kapellan, eine Frage noch zum Parteitag, eigentlich auch eine Frage auch an Sie, Frau Kropp. Ist das Bild vielleicht nicht ganz verkehrt, dass die SPD jetzt nach 2 Jahren Kanzlerschaft Olaf Scholz, mit der ja keiner so richtig gerechnet hatte, so als Partei programmatisch wieder aufwacht und sagt, Kanzlerstellen alleine, das reicht vielleicht auch nicht?
Ja, genau darum geht es ja hier. Das zeigen ja auch die Anträge, die Leitanträge, die hier gerade auch diskutiert werden. Da geht es natürlich auch um Verteilungsgerechtigkeit. Im Mittelpunkt steht der Antrag, wo es dann heißt, wir müssen eine Einkommensteuerreform machen. Wir müssen 95% der Bürgerinnen und Bürger entlasten und die oberen 5%, was den Verdienst angeht, den müssen wir eben stärker belasten. Einen Zukunftssoli, den Solidaritätszuschlag zu einem Zukunftssoli machen, um eben solche ganzen Vorhaben, die da im Klimatransformationsfonds etwa stehen, um die überhaupt finanzieren zu können.
Mhm. Sabine Kropp, Ihre Einschätzung, ist die gute alte Programmpartei SPD zurück und macht es dann naturgemäß, das kennen wir auch aus der Geschichte, den eigenen Kanzlern dann schwerer?
Ja, das hat sie eigentlich immer wieder getan. Und der Spagat zwischen einer pragmatischen Regierungspolitik und der Umsetzung dessen, was im Programm steht, den spürt Olaf Scholz als Kanzler jetzt besonders und unmittelbar unter sehr erschwerten Bedingungen. Und damit wird man umgehen müssen. Und es ist schwieriger denn je, dafür Mehrheiten zu erzeugen.
Vielen Dank, Sabine Kropp, für diese Einschätzung. Vielen Dank an Frank Kapellan auf dem SPD-Parteitag, der ja in die nächsten Tage, das Wochenende noch weitergehen wird. Das heißt, wir werden weiter berichten. Unter anderem wird es da ja auch die Neuwahl bzw. Wiederwahl des Spitzenduos der Vorsitzenden der beiden gehen und dergleichen mehr. Viele Dinge, die wir hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur für Sie natürlich beobachten werden. Die Kultusminister tagen gerade, die Kultusministerkonferenz, und die haben natürlich einige Themen auf der Agenda, die drängen, und sie haben aber auch das auf der Agenda, nämlich die Frage, wie ist es eigentlich mit Antisemitismus und Israelfeindlichkeit an deutschen Hochschulen? Sie wollen einen Aktionsplan gegen Antisemitismus, das ist jetzt bekannt geworden, das ist eine Nachricht des Tages. Es gibt hier aus Berlin die Nachricht von der Universität der Künste, wo heute eine Initiative zu einem Friday for Israel aufruft, auch als kleiner Kontrapunkt zu den vielen eher an Palästina gerichteten Solidaritätsadressen aus studentischem Umfeld. Mein Gast heute ist Sabine Kropp, Professorin der Politikwissenschaft am, darf ich das sagen, legendären Otto-Suhr-Institut. Legendär natürlich, weil es auch immer wieder da hochpolitische Phasen gab, 68, aber auch später. Wie ist es bei Ihnen? Wie wird die Frage da verhandelt? Wie erleben Sie das?
In meinen eigenen Seminaren, die thematisch weiter weg liegen, eigentlich nicht so sehr. Man spricht mit Studierenden drüber, man holt Meinungen ein. Natürlich ist es ein Thema in Universitätsgremien und auch innerhalb unseres Präsidiums, das Stellung bezogen hat. Natürlich haben wir auch an der Universität und auch am Otto-Suhr-Institut das eine oder andere Problem, zum Beispiel auch mit antisemitischen Schmierereien, die beseitigt werden mussten. Und auch manchmal mit Debatten, die, ich würde sagen, intellektuell manchmal falsch eingetopft sind aus meiner Sicht.
Das heißt?
Das heißt zum Beispiel, dass solche Konzepte wie postkoloniale Debatten allzu unterkomplex auf die Situation in Israel und auf das Wirken der Hamas übertragen werden und die Studierenden dann zu Schlussfolgerungen kommen, mit denen sie in eine antisemitische Ecke hineinkommen. Es gibt natürlich auch manifesten Antisemitismus, aber ich würde sagen, es gibt auch einen, der gespeist ist von der Unkenntnis dessen, was man vertritt.
Mhm. Unkenntnis ist ein interessantes Stichwort. Es gibt ja diesen Schlachtruf, muss man wahrscheinlich wirklich so sagen, Schlachtruf from the river to the sea, also wo Palästina beschrieben wird in seinem künftigen Gebiet als vom Fluss bis zum Meer. Und da wurden mal in den USA, wo das auch ein sehr häufig gebrauchter Ruf ist, diejenigen, die ihn gebrauchen, gefragt, von welchem Fluss und von welchem Meer sprechen wir denn eigentlich? Und es sind 47% der Befragten, die das nicht beantworten konnten. Mhm. Jetzt mag man entschuldigen, gut, die USA sind natürlich auch geografisch weiter weg. Wahrscheinlich würden wir auch in Schwierigkeiten kommen, bestimmte geografische Gegebenheiten auf dem nordamerikanischen Kontinent sofort benennen zu können. Aber das bestätigt so ein bisschen, wie natürlich in so einer politisierten Lage der Blick für die Details verloren geht.
Ja, und auch die historischen Kenntnisse nehmen ab, sie brechen ein. Der Holocaust liegt weiter zurück. Es gibt einen Teil der Studierenden, die haben von vornherein ein großes Interesse daran, mehr zu erfahren. Also insofern stößt dieser Idee der Kultusministerkonferenz, glaube ich, schon auf offene Ohren, auch unter den Studierenden. Sie möchten mehr erfahren, sie möchten eigentlich auch besser ausgebildet werden. Das kann nicht nur an den Universitäten anfangen, das muss auch wieder zurückverlagert werden in die Schulen, wo wir dann aber andere Probleme im Augenblick auch haben. Ja.
Das auch noch, ja. Zumal, also Stichwort USA, da erleben wir das ja auch wirklich, haben wir es auf dem Campus erlebt, dass es richtig Auseinandersetzungen gab. Wir haben das aber auch hier in der Staatsbibliothek unter den Linden erlebt, dass da so mit Protestaktionen ja wirklich im Prinzip hörbar wurde, wie da einige Studierende stehen. Haben Sie das schon erlebt, dass da Studierende wirklich auch aufeinanderprallen mit ihren Positionen oder Professoren, Studierende? Also dass es so wirklich richtig auch zu verbalen Konflikten kommt?
Wir hatten vor einigen Jahren mal eine Debatte auch am Otto-Suhr-Institut, eine Antisemitismus-Debatte, wo es um ein Seminar ging, in dem sich Studierende auch beschwert haben, dass hier Inhalte vorgebracht worden seien, die zumindest an der Grenze lagen. Wir haben das versucht zu klären und natürlich gibt es immer wieder solche Auseinandersetzungen. Ich habe es jetzt selber in meinen Seminaren noch nicht erlebt, aber ich weiß es von Kolleginnen und Kollegen und natürlich bleiben solche Debatten auch nicht im Raum der Studierenden stehen, sondern es ist auch eine, die wie in der Gesamtgesellschaft auch zum Beispiel die Gruppe der Dozentinnen und Dozenten mit beschäftigt und auch unterschiedliche Positionen hier umfasst.
Ja. Angesichts der Tatsache, dass die Kultusministerkonferenz da diesen Aktionsplan jetzt vorlegen will, dass wir das natürlich auch aus der Politik maßgeblich hören, also eher die Bekenntnisse auch zur Solidarität mit Israel, mit den Opfern dieses schrecklichen Anschlags vom 7. Oktober. Ich habe manchmal die Befürchtung, und das kann man ja auch an Universitäten gut messen, dass es da so eine Art Gegenreflex gibt, weil das so als eine Art Elitenerzählung wahrgenommen wird. Also da erzählen uns sozusagen diejenigen, ja, die Dinge bestimmen, wie man auf die Welt blicken soll, ob das vielleicht manchmal auch gerade bei jungen Menschen dazu führt, wenn ihr euch da alle so einig seid, muss es ja eigentlich anders sein.
Ja, so eine Art Abwehrreflex gegenüber den Autoritäten, die nun in Erscheinung treten. Das wird man abwarten, weil es wirklich auch ein Interesse gibt. Ich denke aber, dass so ein Aktionsplan ein erster Schritt sein kann, der ist richtig und sinnvoll, aber die Tücken liegen dann in der Umsetzung. Dafür braucht man Personal, dafür braucht man natürlich auch wie immer das schnöde Geld und auch den Willen der jeweiligen Institutionen, Universitäten, das innerhalb ihrer eigenen Abläufe ernst zu nehmen und auch zu priorisieren.
Sabine Kropp sagt das hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Es ist Freitag, Fridays for Israel, sagt man heute an der Universität der Künste in Berlin beispielsweise. Wir schauen auf Themen und Diskussionen des Tages mit der Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp und sind bei der PISA-Studie, bei der Bildungsstudie, die das Land immer noch bewegt, weil sie eben so schlecht ausgefallen ist. Der Vergleichstest eben vor allem mit Blick auf die Mathematik der Neuntklässler, wo Deutschland so schlecht abgeschnitten hat, deutsche Schülerinnen und Schüler, wie noch nie, seitdem diese Erhebung gemacht wird von der OECD. Und ein Thema ist dabei ja auch immer, Frau Kropp, die Frage der Digitalisierung. Das ist ja mittlerweile auch schon eine Binse auf das Gesamtgebilde dieses Staates, dass wir bei der Digitalisierung nicht so weit sind wie möglicherweise andere. Gilt auch in der Bildung. Und Sie haben sich das, und das finde ich sehr interessant, auch mal genauer angeschaut in einer Vergleichsstudie mit Blick auf andere Länder. Also im Prinzip auch so eine Art PISA-Studie. Nein, aber es ist was anderes. Ne?
Ja, ist schon was anderes. Also wir haben uns Digitalisierungsprobleme im weiteren Sinne in 10 Föderalstaaten betrachtet im internationalen Vergleich und eben versucht herauszufinden, ob der Föderalismus die Digitalisierung bremst oder aber eben nicht.
Und?
Nein, also man kann das nicht verallgemeinern. Wir haben ja in Deutschland auf den Föderalismus einen besonderen Blick. Also wir lieben es gerne einheitlich. Aber wir sehen zum Beispiel in Kanada, dass die Zuständigkeit komplett auf der substaatlichen Ebene, also bei den Provinzen liegt. Und es noch nicht mal ein nationales Ministerium oder eine Behörde gibt für Bildung.
Oder eine Kultusministerkonferenz.
Die gibt es.
Ah, die gibt es, okay.
Die gibt es, es wird koordiniert. Aber der Zugang dazu ist, dass man versucht, voneinander zu lernen, unterschiedliche Lösungen zuzulassen. Und dadurch entsteht im Endeffekt auch eine Vergleichbarkeit, ein gewisser einheitlicher Entwurf, der aber unterschiedliche Lösungen zulässt. Und man nutzt hier den Föderalismus als Lerninstrument. Und da schneiden wir nicht so gut ab.
Ja, interessant, weil die ersten Reaktionen gingen ja jetzt wieder ganz stark in die Richtung, wir stellen uns selbst ein Bein damit, dass wir diesen Föderalismus haben, dass wir dem Bund die Möglichkeit nehmen. Da gibt es dieses Stichwort des Kooperationsverbotes. Das hat man damals mal eingeführt bei der Föderalismusreform, um so ein bisschen die Zuständigkeiten klarzuziehen, wo also gesagt wurde, der Bund möge sich bitte raushalten aus der Bildungspolitik, und zwar wirklich. Er tut es aber ja nicht. Es gibt ja massive Förderprogramme trotz allem.
Der Bund stellt meistens Geld ins Fenster und wartet darauf, dass die Länder anbeißen. Das war auch beim Digitalpakt Schule der Fall. Wir sehen dann aber unterschiedliche Faktoren am Werk. Zum einen haben es die Länder ja in der Hand gehabt, vorher entsprechende Schwerpunkte in den Schulen zu setzen. Das haben sie nicht getan. Sie haben andere Prioritäten gesetzt bei der Verausgabung ihrer Haushaltsmittel. Wenn dann Geld ins Fenster gestellt wird, dann fehlt es zum Beispiel vorher an einer Bestandsaufnahme, was eigentlich gebraucht wird. Also es wird einfach Geld zur Verfügung gestellt. Und die Länder, die KMK hat das auch nicht getan. Und dann wird Geld verausgabt. Wir haben endlos lange Verwaltungswege, was im internationalen Vergleich in Kombination mit dem Föderalismus wirklich ein Problem darstellt. Also zum Beispiel hat der Bundesrechnungshof festgestellt, dass 5 Instanzen teilweise beteiligt sind bei der Verausgabung der Mittel und dass es 3,5 Jahre dauern kann, bis man ein dreijähriges Projekt bewilligt bekommt. Also das ist nachgerade absurd. Und dann,
zumal wenn es um Digitalisierung geht, wo wir wissen, dass ein Projekt, das 3,5 Jahre geplant wird, dann eigentlich fast schon auch wieder obsolet sein kann, einfach weil es technisch überholt ist.
Ja, und dann gibt es Mittel für die Infrastruktur, aber die Folgekosten, das sind ja Lehrkräfte, das ist Personal, das daran beschäftigt werden muss. Dafür gibt es dann keine Mittel und das führt letztlich zu Förderruinen.
Also verstehe ich das richtig? Andere haben einen Wettbewerbsföderalismus, wo sie sich gegenseitig inspirieren, und wir haben eher so einen Mikado-Föderalismus, wo der verliert, der sich zuerst bewegt.
Ich würde es nicht ganz so hart formulieren, weil auch der deutsche Föderalismus durchaus seine positiven Seiten hat, und zwar nicht wenige. Aber in Verbindung mit unserer sehr stark rechtsorientierten Verwaltungskultur, in der mehr...
Also Sie meinen auf Recht basierend.
Auf Recht basierend, ist das Problem... Dass die Lösungen, die gefunden werden, häufig zurückübersetzt werden in die Frage, ist das denn jetzt noch rechtskonform und passt das zu dem bestehenden Recht? Und bei der permanenten Verdichtung von Recht stößt man sehr schnell an Grenzen und an eine Handlungsunfähigkeit. Ich glaube, da müssen wir nachbessern.
Ich wollte gerade sagen, das klingt so, als bräuchten wir da dringend mal einen Deutschlandpakt beispielsweise. Also das war ja das Thema des Olaf Scholz, dass er gesagt hat, wir müssen Sachen beschleunigen, wir müssen Vorschriften ausmotten und aus den ganzen Verfahren rausbringen, damit wir ein anderes Tempo hinkriegen.
Ja, das kann er nur zusammen mit den Bundesländern, weil die Bundesländer ja in eigener Zuständigkeit auch Bundesgesetze vollziehen. Also sie haben hier eine sehr starke Position im deutschen Föderalismus über die Verwaltung. Und wenn man die Länder nicht im Boot hat und die Länder nicht mitziehen, dann wird auch ein Vorstoß der Bundesregierung zum Scheitern verurteilt sein.
Wie schätzen Sie das denn ein? Also die Möglichkeit, man kann ja den Eindruck kriegen, dass der Föderalismus auch da schon so ungut verschränkt ist, dass er eigentlich auch nicht wirklich in sich reformfähig ist.
Das ist ein großes Problem. Wir sehen das an anderen Politikfeldern, dass immer dann, wenn zum Beispiel innovative Lösungen entwickelt werden, sie auf dem Wege der Umsetzung wieder abgeschmolzen werden. Wir müssen einfach den Mut haben, Vorschriften stärker abzubauen oder aber von vornherein mit weniger Ausführungsbestimmungen zu versehen, sodass diejenigen, die sie umsetzen, auch mehr Möglichkeiten haben, flexibel auf die Bedürfnisse vor Ort einzugehen.
Und jetzt noch die Frage zum Abschluss zu diesem Thema an die Universitätsprofessoren. Wie merken Sie das denn, was wir da aus dem Schulbildungsbereich dokumentiert kriegen? Also kommt jetzt von Ihnen die kulturpessimistische Einschätzung, ja, die können keinen geraden Satz mehr schreiben und ich sehe ständig Fehler, die ich früher nicht gesehen habe. Oder gibt es da auch noch eine andere Dimension? Weil das ist ja auch eine Frage, die mitschwingt bei dieser ganzen Erhebung. Testen wir da vielleicht Dinge, die gar nicht mehr so wichtig sind und sehen gar nicht andere Kompetenzen, die diese jungen Menschen mitbringen, die aber gar nicht zu diesem tendenziell eher veralteten Schulsystem passen?
Ja, das ist der Vorwurf Learning on the Test, also dass man eigentlich für das Testen ausgebildet wird. Meine Beobachtung mag etwas verzerrt sein, weil wir einen sehr hohen Numerus Clausus haben. Also wir bekommen schon sehr gute Studierende. Insgesamt nimmt die Rechtschreibfähigkeit ab, das kann man sagen. Sie sind aber andererseits, wenn ich das mit uns vergleiche, in dem Alter zum Beispiel sehr viel selbstbewusster im Auftreten und auch in der mündlichen Präsentation. Also hier hat sich von der Schriftlichkeit mehr etwas zur Mündlichkeit meiner Beobachtung nach verschoben.
Sabine Kropp, wir schauen noch ein bisschen in die Welt vor Ihrem Fenster. Wir geben ja unseren Gästen gerne kleine Fragen mit. Wie erleben Sie so das Leben um sich herum? Und die Welt vor Ihrem Fenster, haben Sie uns geschrieben, ist geprägt, ich zitiere, durch einen täglichen Kampf mit der Mobilität. Was meinen Sie?
Ja, man kommt nicht mehr voran oder man ist glücklich, wenn man vorankommt und noch glücklicher, wenn man pünktlich ankommt. Die U-Bahn fährt nicht. Die Bahn streikt, der Straßenverkehr stockt. Also es ist so, dass man eigentlich nicht mehr gut vorankommt und es wird nicht besser, es wird schlechter.
Ja, es ist mittlerweile fast schon so Common Sense, dieses Thema, diese Beobachtung, dass ich mich da manchmal schon frage, ist das, diesen Begriff hatten wir ja, als es um diese ganzen großen Weltkrisenlagen gab, das neue Normal. Ist das das neue Normal auch in Deutschland?
Ja, voraussichtlich schon. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass es nicht besser wird. Heute las ich im Tagesspiegel, dass die BVG zigtausende Fahrten streichen muss. Das erfahren wir ja schon täglich, wenn wir in die U-Bahn einsteigen. Und wir werden uns voraussichtlich auf einen lichteren Takt und engere Verhältnisse in den Bahnen einstellen müssen. Was ich schade finde, weil es die Verkehrswende ein Stück weit untergräbt. Es ist natürlich anstrengend für viele und die Frage ist, wie reagiert man?
Tja. Sie sprechen hier mit jemandem, Sie wissen es ja, weil wir haben das heute Morgen schon kommuniziert, der es geschafft hat, heute früh von Hamburg nach Berlin zu kommen. Ich war nämlich am Abend noch in Berlin, war dann direkt erstmal vom Bahnsteig betroffen, aber siehe da, es fahren doch ein paar Züge. Und dadurch, dass alle denken, es fahren keine Züge, war es wunderbar leer. Eine der entspanntesten Bahnfahrten, die ich je hatte.
Ja, mein Glückwunsch.
Danke.
Das wird nicht jedem zuteil.
Nein.
Aber ich finde.
Und ich sage auch gleich mal dazu, also an alle Pendler, die jetzt zu Hause sitzen und sich ärgern und sagen, na, der hat mal Glück gehabt und macht daraus jetzt die allgemeine Beobachtung. Nein, es sind natürlich Millionen Pendler heute betroffen und haben gar keine Chance, das irgendwie anders auszugleichen. Ja,
ich war im Großen und Ganzen ziemlich überrascht, wie geduldig, mit welcher Hinnahmefähigkeit die Pendler das hinnehmen. Im Gegenteil, ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den letzten Tagen sogar die Höflichkeit in der U-Bahn angestiegen ist, was ich nicht für selbstverständlich halte, nach dem Motto, ach, wollen Sie vielleicht aussteigen und ich mache schon mal Platz, ich steige aus, ich lasse Sie vor und so weiter. Also vielleicht sind die Deutschen ja doch nicht so ungeduldig und so harsch, wie sie manchmal dargestellt werden. Mitunter keimt auch Humor auf.
Tja, das ist wahrscheinlich, und damit enden wir, wie wir begonnen haben, nämlich mit dem Wort des Jahres, Krisenmodus. Wir sind auch alle in einem Krisenmodus und sagen, wir dürfen nicht immer nur verbittert sein. Vielleicht müssen wir auch mal lachen und das mit Höflichkeit auflösen.
Ja, das wäre ja ein schöner Anfang.
Auf jeden Fall. Das war ein schöner Anfang mit Ihnen. Das ist jetzt ein schönes Ende, Sabine Kropp. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch heute.
Ja, Ihnen auch vielen Dank.